wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Calcio's Jamo Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera an alle Tifosi, hier ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barian, ich begrüße wieder meinen Serie A Experten René Steinhuber.
Ciao, hallo liebe Tifosi.
Hallo René, geht's dir gut?
Alles perfekt.
Perfetto. Das heißt, du freust dich auf den heutigen Special Podcast, an dem wir sämtliche Trainer unter unser Calcio Siamo Noi Elektronenmikroskop legen und diese bis ins kleinste Detail analysieren werden.
So ist es. Jawohl, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe schon massiven Rededrang. Jetzt haben wir ja zu lange Pause gehabt und jetzt kommt alles rausgeschossen. Also lehnt euch zurück, holt euch 2 Liter Getränke, denn heute wird's wieder richtig lang.
Ja, wie ich auf deinem Bild gesehen habe, bist du besser bewaffnet wie die libanesische Hisbollah, wie ich da gesehen habe. Und die ganzen Informationen, die du da gesammelt hast, kannst also, du eigentlich deine Memoiren eröffnen jetzt, ne?
Da liegen mehr Zettel rum als bei der Maturaprüfung.
Ja. Gut, dann würde ich sagen...
Wir sind ja tipptopp vorbereitet.
Ja, glaube ich. Dann würde ich sagen, damit du deine ganzen Ergüsse loswerden kannst, lass uns direkt anfangen. Und wir haben uns heute gedacht, liebe Tifosi, dass wir erstmal nur mit dem neuen Juve-Coach Maurizio Sarri anfangen und Inters neuem starken Mann an der Seitenlinie mit Antonio Conte. Wir hatten eigentlich zuerst vorgehabt, alle Trainer in einen Podcast zu installieren, aber ich glaube, da hätten wir unseren eigenen Rekord nochmal mies gebrochen, oder?
Ja, das kann gut und gerne sein, ja. Und dann wollen wir lieber ein bisschen mehr den Fokus auf die 2 Kandidaten werfen und dann schneiden wir dann einfach einen 9 wieder und machen
Die
übrigen Trainer packen wir dann in einen neuen Podcast rein.
Genau, damit die anderen Fanlager auch getrost durchatmen können. Wir haben euch nicht vergessen. Nur, wir werden dann beispielsweise den neuen Milan-Coach Marco Giampaolo nächste Woche beispielsweise präsentieren oder Fonseca von der Roma und wir werden da auf jeden Trainer noch so ein bisschen eingehen. Aber wir fangen nun mal mit diesen beiden Namen an und zwar mit Maurizio Sarri wollen wir anfangen. Dieser hat nun für Massimiliano Allegri das Traineramt bei der alten Dame übernommen und ja, René, lass uns mal ein bisschen auf seine Persönlichkeit eingehen, weil er tickt ja schon etwas anders wie Massimiliano Allegri.
Ja, das kann man wohl so sagen. Sarri tickt anders als vermutlich 99% seiner Trainerkollegen und das ist einfach, weil er auch ganz anders sozialisiert worden ist. Also er kommt nicht aus der Glitzerwelt des Fußballs, also er war kein Profi, war nicht mal nah dran am Versuch, es zu werden. Also er kickte da nur in der Kreisliga, in Amateurteams. Und im Gegensatz zu Mourinho oder Pilsen zum Beispiel, die hatten es zumindest versucht. Sarri hat nicht mal den Versuch gestartet. Und bei ihm war es eher so...
Der hat sich lieber aufs Rauchen fokussiert.
Genau, Espresso trinken und rauchen.
Genau.
Nein, er ist ein Hochstudierter, der Sarri. Also ein Schulabschluss... Er studierte Wirtschaftswissenschaften und seinen Lebensunterhalt verdiente er Jahre oder Jahrzehnte lang dann als Bankangestellter.
Okay.
Und erst im Jahre von 30 bis Mitte seiner 30er Jahre hat Sarri dann begonnen, als Trainer in der zweitniedrigsten italienischen Fußballliga zu starten. In der Seconda Categoria. Also das ist wie in Deutschland so die Kreisliga.
C-Klasse.
Und hat es dann... Quasi. Er hat es dann innerhalb von 10 Jahren von der zweittiefsten Liga in die fünfthöchste. Also da war er immer noch so im Mittelmaß des Trainerdaseins, würde ich mal sagen.
Aber du vertauschst jetzt aber nicht die Historie von Arrigo Sacchi mit Sarri, oder?
Nein.
Aber hört sich schon so ähnlich an. bisher.
Hört sich ähnlich an, ja, genau. Darum, er ist auch in seinen früheren Jahren, hat er immer wieder die Methoden von Arrigo Sacchi, wie du es schon angesprochen hast, immer wieder verfolgt. Sacchi war ja auch Schuhverkäufer damals, der war weit entfernt vom Bankangestellten, ja, also
Ja, okay, ist
aber auch von weit unten begonnen. Nein, aber
ja.
Sarri hat ganz, ganz tief unten begonnen. Ich weiß nicht, ob Sacchi so weit unten war, also ich glaube gar nicht. Also ich glaube,
Nee, mir
die
ging's
steilste
eher.
Karriere.
Nee, mir ging's jetzt eher darum, dass, wer ist es, beide berufstätig waren und eben keine Fußballprofis oder sowas, ne? Ob der eine jetzt Schuhverkäufer ist oder der andere Bankangestellter, aber das finde ich ist halt schon ähnlich jetzt bei den beiden, ne? Unter anderem.
Das unter anderem, ja genau.
Genau.
Bei Sarri war es eben, dass er gar nicht das Ziel hatte, prinzipiell, dass er überhaupt Fußballtrainer werden will und in die Glitzerwelt da aufzusteigen. Sarri sieht das aber auch als großen Bonus für sich selbst quasi. Also er sagt selbst, wer nicht in den großen Mannschaften gespielt hat, hat nicht die Gewohnheiten der großen Trainer der Vergangenheit kennengelernt. Und so hat er sich dann, war er geistig freier, seine eigenen Methoden, Schematen und Strategien zu entwickeln. Und ja, so ist es dann auch in der Tat. Also Sarri legt seine eigenen Schwerpunkte und lässt seinen eigenen Fußball spielen. Und das macht Sarri so als Typ und als Trainer einfach aus.
Und lass uns mal auf die Vorzüge von Sarri eingehen, ne? Ich meine, wir haben ihn jetzt mal so ein bisschen seinen Werdegang erleuchtet. Er ist ja im Gegensatz zu Allegri, setzt er ja eher auf einen offensiven Ballbesitzfußball oder einen sogenannten One-Touch-Fußballer, wie die Engländer es jetzt bezeichnen würden, wo er das Tempo versucht, extrem hoch zu halten, ja, sodass er die Gegner komplett aus dem Konzept bringt. Was denkst du, was kann er der Juve geben, was sie vorher unter Allegri nicht hatten?
Attraktiven Fußball, das haben die meisten Juventini unter Allegri vermisst und das wird unter Sarri wieder zurückkommen. Also da bin ich fest davon überzeugt. Das ist zumindest das Ziel und das war meiner Meinung nach auch das Ziel, als sie Sarri verpflichtet haben. Selbst die große Legende Arrigo Sacchi hat ja Sarri dann verglichen mit Pep Guardiola. Sarri selbst hat dann zu dem Vergleich gesagt, das war relativ lustig, ich kann mich nicht mit Guardiola vergleichen, diesem heiligen Monster, hat er gesagt. Also selbst will er sich nicht auf diese Stufe stellen. Aber wir wollen ja Arrigo Sacchi nicht widersprechen. Also
Ja, er
es
geht
sind
halt
Grenzen.
eher vom Taktischen aus, ne? Er geht halt eher vom Taktischen aus. Was mir persönlich jetzt aufgefallen ist, dass Sarri halt auch oft versucht, wie Guardiola immer so Dreiecke zu bilden auf dem Platz, ne? Und ich finde, Guardiola ist da schon etwas weiter im taktischen Bereich. Ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das bei einem Podcast auch schwer zu vermitteln ist. Aber dieses One-Touch-Fußball, diese Dreiecke zu bilden, das ist schon auch eine Gemeinsamkeit der beiden. Sollen wir weiter die Taktik vertiefen, René, oder was denkst du? Sollen wir
Ja,
weiter?
können wir schon machen.
Ja?
Vielleicht ein bisschen der Unterschied jetzt. Mit Guardiola ist es so,
Ja.
und bei Guardiola ist das Mittelfeld ein bisschen so das Herzstück des Spiels. Bei Sarri soll es eher eine Durchlaufstation sein. Also
Ja.
bei Sarri geht es sehr, sehr viel um vertikale Bälle. Also
Ja.
immer wieder tief in die gegnerische Hälfte, der Stürmer nimmt den Ball. Das war dann auch mit der Grund, warum er dann falsche 9 mit Mertens zum Beispiel gespielt hat, dass noch mehr Spieler ins Spielgeschehen mit eingebunden sind. Diese wiederum nehmen dann den Ball und lassen ihn sofort mit dem ersten Kontakt dann wieder prallen auf die Mittelfeldspieler. Die spielen wieder auf den nächsten, wieder einen vertikalen Ball. Und so ist das Spiel immer variabel, immer in Bewegung, aber er will schnelle Bälle in die Spitze,
Ja.
vertikale Bälle und wenig Horizontales, wie es vielleicht dann auch eher bei Pep Guardiola der Ball ist, wo man dann gesehen hat, oft so, wo man fast eingeschlafen ist und dann hat die Mannschaft so 40 Minuten, ich kann mich dann an ein Spiel vor die Bayern erinnern, hat so rund um den 16er gespielt und eigentlich kam dann nicht wirklich eine Torschance raus, oder dann schon fast eingepennt bist. Aber das unterscheidet die beiden vielleicht ein bisschen. Was auch sehr interessant ist, ein bisschen bei Sarri ist, dass das Aufbauspiel Ja, okay, das haben viele, aber prinzipiell von der Viererkette ausgeht und also er lässt da oft zwischen Sechser und Innenverteidiger den Ball so lange hin und her prallen mit einem Kontakt, auch wenn selbst nicht mal Stürmer anläuft, dass er die gegnerische Mannschaft versucht, in die eigene Hälfte zu locken. Ja, er stellt da der gegnerischen Mannschaft eine Falle und
Genau.
sobald sie sich in dem Bereich des Feldes befindet, dem Sarri oder dann Juve halt entspricht, dann wird sofort ein vertikaler Pass anvisiert und er sagt da, so in einer Aussage da mal getroffen, der Ball soll so kurz wie möglich in dem Bereich des Spielfelds sein, daher müssen meine Spieler das Spiel schnell vertikal gestalten oder nach hinten wieder abspielen, wie ich es zuerst schon erklärt habe, dass er dann den Ball halt wieder prallen lässt. Also
Genau.
es wird da quasi den Gegnern eine Falle gestellt in der eigenen Hälfte und dann blitzartige Angriffe, Nadelstiche, das ist die Spiel von Sarri, um es mal ein bisschen
Genau.
oberflächlich und vielleicht ein bisschen detaillierter zu erklären, das alles andere ist vielleicht dann eh zu too much.
Genau. Also das hast du schon gut beschrieben, ja, dass er die Gegner locken möchte. Natürlich gibt es auch Trainer, die das ganze Spiel durchschauen und sich eben nicht locken lassen, wie man jetzt in der letzten Saison in England gesehen haben. Da werden wir aber gleich bei den Kontras nochmal drauf eingehen. Was ich interessant finde, René, ist, wir haben jetzt bei Juve mit Szczęsny einen Tormann, der nicht gerade bekannt ist für sein exzellentes Aufbauspiel. Weil, wie du selber gesagt hast, man lockt den Gegner, indem man hinten den Ball zirkulieren lässt. Dafür brauchst du aber auch zwei aufbaustarke Innenverteidiger und du brauchst
Ja.
auch einen Torhüter, der mitspielen kann. Er hatte bei Neapel, hatte er Pepe Reina, der ist fußballerisch sehr gut.
Ja.
Bei Chelsea hatte er Kepa. Kepa war der Spieler in der Premier League mit der besten Passgenauigkeit. Jetzt kommt er zu Juve und hat Szczęsny. Ja, jetzt habe ich gehört, okay, Buffon soll rückkehren. Er ist aber jetzt auch nicht gerade der brillanteste Fußballer und bei ihm habe ich
Ja.
mich sogar als neutraler Zuschauer immer unwohl gefühlt, wenn er zu lange den Ball gehalten hat. Ne?
Ja.
Also, der hat mich schon sehr stark an Donnarumma da erinnert. Daher kann ich mir vorstellen, dass da nochmal eine neue Baustelle entsteht. Und wie siehst du das mit dem Torhüter und den beiden Innenverteidigern? Weil du hast halt mit Chiellini auch nicht gerade einen, der ein sehr gutes Aufbauspiel besitzt.
Ja, ich wollte vor allem auf die Innenverteidiger eingehen.
Ja.
Und speziell auch darauf, dass ich jetzt gelesen habe, dass Bonucci durch den möglichen Transfer von De Ligt dann Bonucci gehen soll, eventuell zu Paris. Und das wäre immer gedacht, wie Sarri gekommen ist, haben wir gedacht, wow, Bonucci für das Spiel von Sarri, wow,
Perfekt.
Mörder.
Ja.
Mörder, ja, perfekt. Der perfekte Innenverteidiger, haben wir
Ja.
gedacht. Und jetzt lese ich da von einem möglichen Abgang. Ich weiß nicht, ob der Sarri auch gefragt worden ist, ob er da dafür ist.
Aber glaubst du dran? Glaubst du den Gerüchten? Weil ich glaub da gar nicht dran, wenn ich ehrlich bin. Also für mich ist das Bullshit, ganz ehrlich, weil er hat schon bei Chelsea hat er auf David Luiz gesetzt, der einfach nur stark im Aufbauspiel ist, aber ansonsten stark abgebaut hatte. Der war gegen den Ball gar nicht mehr zuverlässig. Und in Sarri steht eher auf zwei aufbaustarke Innenverteidiger, als dass du jetzt einen Bonucci einfach gehen lässt. Also weiß ich nicht, ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja,
Schenkst du den Gerüchten da schon Substanz?
ich schenke Ihnen aus dem Grund ein wenig Substanz, weil die Vielzahl der medialen Berichte schreckt mich ein wenig. Also,
Okay.
wäre ich ein Juve-Verantwortlicher, würde ich nicht eine Sekunde daran denken.
Ja.
Und vielleicht müssen sie aufgrund der vielen Ausgaben, die Juve dann oder auch vorhat, noch zu investieren, ja, liest ja da Namen, da werden noch 100 Millionen wahrscheinlich locker werden oder noch mehr für den einen oder anderen Spieler, dass sie auch Verkäufe benötigen. Und ja, ich weiß nicht, aber ich würde wahrscheinlich nicht Bonucci opfern. Also
Das wäre
ich
schon
würde es nicht
krass, wenn die
machen.
den echt opfern,
Ja,
ne?
naja. Also, ich würde es komisch finden. Immer klar hat er bei den Fans jetzt nicht mehr den Rückhalt bekommen, nachdem er der Rückkehrer ist. Er bleibt der ewige Verräter. Und klar, das hängt ihm ein bisschen nach. Vielleicht will er auch die Kombination aus Chiellini und De Ligt, und er sieht in De Ligt dann den aufbaustarken Innenverteidiger. Aber es wäre natürlich krass, wenn du zwei solche Kaliber hast.
Ja.
Andererseits wiederum hat Sarri oft die Viererkette sehr tief stehen lassen, weil er die Außenverteidiger nicht unbedingt in jeden Angriff mit eingeschaltet haben möchte, sondern dass zumindest die Viererkette stabil hinten steht, weil die Mittelfeldspieler und die Flügel schon sehr, sehr offensiv agieren.
Ja.
Und da wäre natürlich defensiv wieder ein Chiellini natürlich deutlich stärker als
Ja.
Bonucci. Also, ja,
Ja, das
schwierig.
stimmt.
Ich würde es trotzdem nicht machen. Ich bin bei dir. Wäre ich Juve-Verantwortliche, würde dem Ganzen, jede Anfrage würde ich ablehnen und würde für mich nicht in Frage kommen. Und auf Chelsea zurückzukommen, ich glaube auch, dass sich Juve über das Ganze Gedanken macht, und darum hat es auch immer wieder Gerüchte gegeben, die sind zwar dann abgeflaut oder Milan hat abgelehnt, dass sie auch Pepe Reina holen wollten, oder Sarri hätte gern Pepe Reina gehabt oder
Ja.
hat ihn gefordert, und er hätte auch günstig sein können. Aber ja, man liest auch immer wieder Torhüter. Ich meine, man hat jetzt auch Donnarumma gelesen, aber das wäre natürlich eine Vollente, denn was soll
Ja,
Donnarumma?
ein Ab also fußballerisches Update ist das mit Sicherheit nicht, nein.
Nein, auf keinen Fall.
Ja.
Aber auf jeden Fall eine Komponente, die man vielleicht bedenken sollte. Ja.
Ja, okay. Gut, dann haben wir eigentlich jetzt die Spielphilosophie von Sarri gut zusammengefasst. Wir sind auf diese Punkte eingegangen, wo Juve sich auf jeden Fall noch verändern könnte. Ja, da bleiben wir mal beim spielstarken Torhüter und den Innenverteidigern. Auf der 6, denke ich, könnte Pjanic die Rolle von Jorginho adäquat
Ja,
einnehmen, oder?
ist auch meine Meinung. Ja, absolut. Da müssen wir
Aber.
unserem lieben Herrn Momblano widersprechen, der zu 100% gesagt hat, dass Pjanic wechseln wird. Ganz ausgeschlossen ist es vermutlich noch nicht. Das hängt davon ab, ob man ein Update machen kann zu Pjanic.
Ja.
Aber ich denke auch, dass er die Position gut spielen könnte.
Aber da sind wir uns beide einig, da braucht Juve aber noch einen zweiten Register für ihn, ne?
Den fordern wir schon länger.
Ja. Also da machen wir keinen Hehl draus. Das ist mit Sicherheit auch eine weitere Planstelle bei der alten Dame, die unter Sarri erledigt werden müsste. Und ja, dann lass uns mal zu den Kontras eingehen, ja? Und Sarris letzte Station war nun mal der FC Chelsea und wir haben einen in Köln einen Chelsea-Korrespondenten sitzen, der eigentlich die Blues in seinen Venen trägt und sie atmet. Und wir haben ihn befragt, warum der Anhang der Blues von Sarri in der Saison abgerückt sind. Weil er hat zwar es geschafft, einen Champions-League-Platz zu belegen mit den Londonern und hat auch die Euroleague gewonnen, aber ich kann mich an ein Banner erinnern, wo drauf stand: Fuck Saribol. Und wir haben Shervin Mosaedi mal dazu befragt, was die Gründe für diesen Eklat waren. Schnitt.
Wie lange haben wir jetzt schon?
Also wir haben nur noch 2 Minuten, haben die 20 Minuten voll. Ich würde sagen,
Wow, echt zu viel schon wieder gelabert.
ja, es ist echt
Wow.
krass, ne?
Mir ist gar nicht zu viel vorgekommen. Ich habe immer gedacht, ich habe
Ja.
schon die Hälfte weggelassen.
Ich weiß auch nicht, Digga, keine Ahnung. Deswegen, ich stell mal vor, wir hätten noch mehr Trainer. Das hätte den Rahmen platzen lassen.
Ja.
Deswegen, ich lasse jetzt mal die Sache hier abspielen. Ansonsten an Negativen habe ich jetzt nicht mehr so viel. Da sollten wir eigentlich schnell durchkommen, dann machen wir eine Pause.
Ja.
Okay, ich lasse mal die abspielen. Ich muss mal gucken, was er da gesagt hatte.
Also die größten Gründe, warum die Chelsea-Fans am Ende keine Lust mehr auf diesen bekannten Sarri-Ball hatten, war einfach nur, dass wir in den Spielen viel Ballbesitz hatten. Aber es im Endeffekt zu nichts gebracht hat. Also da war wenig Effektivität dahinter. Wir haben wenig Tore geschossen, aber dafür auch viele Tore kassiert. Ja, da komme ich auch direkt zu der Personalentscheidung, die war auch immer sehr fragwürdig. Ich meine, klar, am Anfang muss man einiges probieren, erst recht als neuer Trainer, neuer Spielstil. Aber Beispiel David Luiz war eine klare Schwäche in der Abwehr, genauso wie Alonso. Und da hat er entweder gar nicht oder sehr spät erst reagiert. Entscheidung, wo kein Chelsea-Fan das Spiel verstanden hat, war natürlich Jorginho auf die 6 zu setzen, als Ballverteiler, klar. Aber auf die 6 gehört ganz klar Kanté als Balleroberer und als Entlastung für die Abwehr. Und das hat uns echt gefehlt. Und das kann dir kein Chelsea-Fan begründen, warum er so eine Entscheidung getroffen hat. Genau, und ja, Personalentscheidung ganz klar. Giroud, der in der Europa League so viel getroffen hat, hat in der Liga kaum gespielt. Da hat lieber ein Higuain gespielt, der im Endeffekt nur 3 oder 4 Tore geschossen hat. Genauso wie man kaum Chancen gegeben hat, also den jungen Spielern, die eigentlich im League Cup oder in der Europa League auch gute Leistungen gebracht haben, wie Hudson-Odoi oder Loftus-Cheek. Da hat er einfach zu spät reagiert. Der hat irgendwann im Frühjahr, im März oder so, den Spielern auch eine Chance gegeben, die dann auch wirklich Leistung gebracht haben. Und da sind meiner Meinung nach die Gründe, warum nach und nach die Fans keine Lust mehr auf Sarri hatten und dementsprechend auch viele auch froh sind, dass er weg ist.
Also das ist natürlich schon, sind schon einige Punkte dabei, die der Sherwin da angesprochen hat, die ihm auch teilweise in Neapel nachgesagt wurden. Zum Beispiel, dass er immer nur auf denselben Stamm an Spielern setzt, dass er eigentlich nur 13 bis 14 Spieler berücksichtigt und der Rest eigentlich nur zum Nasepopeln auf der Bank rumhockt, ne?
Ja.
Das zum Beispiel, oder auch was ich jetzt recherchieren konnte, dass Sarri auch taktisch eher unflexibel ist, ne? Also wenn ein Trainer seine Spielidee durchschaut hat oder sein System durchschaut hat, dann braucht er sehr lange für eine Antwort zu finden, wenn er überhaupt eine findet. Und er bleibt da sehr stur, ne? Benutzt häufig nur dieses eine System und tut sich dann wirklich schwer. Und das ist halt das, was ich eben schon ansprechen wollte. Wir haben ja eben darüber geredet, dass Sarri ja eigentlich diesen schnellen Ballbesitzfußball spielt, dieses vertikale Spiel benutzt, das gegnerische Team locken möchte. Und in der Premier League arbeiten nun mal die besten Trainer der Welt. Es ist nicht umsonst einer der besten Ligen der Welt. Und irgendwann wird auch deine Spielidee geknackt und irgendwann lassen sich die Gegner nicht mehr rauslocken. Und dann hat Sarri das Problem, der Gegner parkt den Bus, kannst du sagen, ja, parkt den Bus. Und Sarri muss dann gegen eine tiefstehende Mannschaft ran und er ist halt jemand, er versucht den Ball immer flach zu halten, er operiert wenig mit Flanken oder hohen Bällen und wenn du dann ständig nur durchs Zentrum kommst, machst du es natürlich auch dem gegnerischen Team, es ist ziemlich einfach, das zu verteidigen und ja, manchmal musst du einfach auch das Spiel breit machen, für diese Abwehrreihe mal so ein bisschen auseinander zu stretchen, damit sich da Räume ergeben und alles, ne? Und das ist halt auf jeden Fall ein Defizit, was der neue Juve-Coach hat, was ich jetzt zum Beispiel ausmachen konnte und was ihm auch aus alten Napoli-Tagen teilweise nachgesagt wird oder jetzt hier bei Chelsea. Hast du da auch noch was ausgemacht?
Ja, vielleicht sind es auch seine verbalen Ausbrüche, also ja, okay. Scheut auch nicht zurück. Ich kann mich da gut einmal erinnern an die, ich weiß nicht, wie die genaue Aussage gegenüber seinen Trainerkollegen Mancini war. Ich glaube mich dazu erinnern, dass er gesagt hat, er ist eine scheiß Schwuchtel. Und in der PK noch ein Spiel und er hat auch einmal über die italienische und die englische Liga gesagt, dass in Italien viel zu viel gepfiffen wird, wir sind ein Sport voll mit Schwuchteln, wir sind zu einem Schwuchtelsport verkommen und es ist eine homosexuelle Interpretation des Spiels. Ja, also ja, okay. Also ich weiß auch nicht, ob das dem Vorgaben, wie man sich zu benehmen hat, von Juventus entspricht, weil Juve hatte ja immer sogar mal Auflagen, Spieler dürfen keine Tattoos tragen und so. Ja. Gab es mal Gerüchte vor 10 bis 15 Jahren und auch ein Trainer hat man sich natürlich eine genaue Vorstellung. Und Sarri, also der kettenrauchende Typ, der am Trainingsgelände sich vor seinem Co-Trainer Espresso servieren lässt und das dann neben den Spielern schlürft, also
ja, schon
ja, es, auf mich wirkt das alles ein bisschen chaotisch. Ja. Ich find's geil, ich find Sarri als Typ geil und mir taugen auch Leute, die da mal gegen den Strom schwimmen. Also ich liebe ihn prinzipiell, aber ich bin gespannt, wie das dann so mit Juve funktioniert und Ja,
Ja.
ich lasse mich gerne überraschen. Also Sarri hat eine Menge, Menge, Menge Vorzüge und ich freue mich auch schon auf sein Spiel. Und ich
Ja.
denke auch, dass es bei Juve besser funktioniert wie bei Chelsea, außerdem hat Juve auch einen deutlich stärkeren Kader.
Ja.
Und ja, lassen wir uns dann mal gerne überraschen. Ich denke, wir haben schon ordentlich viel gequatscht über
Ja.
Sarri und sonst sprengen wir alleine bei einem Trainer schon vollkommen den Rahmen.
Genau. Also ich habe eigentlich mein Magazin verschossen. Wie sieht es bei dir aus?
Ich bin eigentlich auch gut zufrieden, muss ich sagen, ja.
Na ja, gut, dann würde ich sagen, liebe Tifosi, machen wir eine kleine Pause, bevor wir uns dann dem Intercoach Antonio Conte zuwenden. Bis dahin dürft ihr eure Synapsen lüften. Wir sind gleich nach einer Pause wieder da bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21 Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi und wir machen weiter mit der zweiten Personalie am heutigen Tag und zwar mit Antonio Conte, dem neuen Allenatore di Inter Milano und ja. René Conte tut sich anscheinend wieder ein neues Projekt an. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein direkter, dieselbe Ausgangsbasis ist wie damals mit Juve, aber als er damals zur alten Dame stieß, war Juve ja auch nicht gerade die italienische Klassenprimus und er musste dort eine Menge Aufbauarbeit leisten für die Bianconeri nochmal an der Tabellenspitze zu etablieren und so ähnlich kann man eigentlich sagen, hat er jetzt bei Inter Mailand einiges zu tun, um die Nerazzurri wieder ganz nach oben zu bringen.
Ja, absolut. Ich sehe da schon gewisse Ähnlichkeiten, wie es war, als Antonio Conte 2011 die alte Dame übernommen hat.
Ja.
Da den taumelnden Riesen wieder aufzurichten, hat er damals geschafft. Und ich denke auch, jetzt erhofft sich Inter natürlich Ähnliches. Ich kann mich da noch gut erinnern, als da Antonio Conte da bei Juve übernommen gehabt hat. Und da gibt es eine Aussage, oder das hat ein Spieler dann gesagt, was Conte da so seine ersten Worte dann zu ihnen waren, wie man sich das jetzt vorstellen oder wie es jetzt weitergehen soll. Also die Mannschaft ist jetzt zweimal hintereinander auf Rang 7 gelandet in der Meisterschaft. Das ist Irrsinn, das ist grauenhaft. Dafür bin ich nicht hier. Jetzt ist Schluss mit diesem jämmerlichen Scheiß. Und wir brauchen eine hundertprozentige Kehrtwende. Und das sind keine freundlichen Bitten, sondern das ist eine moralische Verpflichtung. Ihr habt nur eine Aufgabe. Und die ist im Grunde genommen sehr, sehr einfach. Ihr tut das, was ich sage. Und so kann man sich den Kommandanten Conte schon ein wenig vorstellen.
Ja.
Ähnlich wird es natürlich auch bei Inter ablaufen, also seine Charakterzüge und so, der Typ, der an sich ist, vor allem sehr, sehr spannend ist für mich, dass Conte das Wort Siegertyp, das wird es einen Menschen geben, der für dieses Wort geboren ist, dann ist es er. Selbst Leute wie Guardiola oder Klopp, das sind Typen, die sich mit der Arbeit definieren, mit dem Spielstil. Für Conte hingegen ist absolut das Wichtigste, der Sieg. Und es ist egal, was mit einer grauenhaften Spielweise geschieht, sondern er sagt auch in einer Aussage, Geschichte wird vom Sieger geschrieben. Menschen, die keine Titel gewinnen, bringen häufig keinen guten Willen hervor. Aber daran habe ich keinerlei Interesse. Dabei sein ist wichtig, aber der Grund, warum ich dabei sein will, ist, damit ich versuchen kann, zu gewinnen. Und der Unterschied für mich zwischen Gewinnen und Verlieren ist derselbe wie zwischen Leben und Sterben.
Okay, das ist auf jeden Fall mal eine sehr aussagekräftige These, würde ich mal sagen, was auch schon viel auf den auf die Charakterzüge des dieses Trainers hinweisen, denn Conte stirbt auch, wenn er verliert. Der rastet da komplett aus an der Seitenlinie, ja. Und macht da auch schon einige seiner Spieler richtig rund. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du mir das auch, glaube ich, mal erzählt. Und ich glaube, ich habe es auch irgendwo mal gelesen, dass er in Zeiten, als er noch bei Juve Trainer war, ich glaube, die waren sogar am Gewinnen 1-0, haben aber scheiße gespielt. Und er hat da die ganze Mannschaft zusammengestaucht, was sie für einen Müll spielen würden. Und das zeigt schon, was für eine radikale Einstellung er auch hat. Ne?
Ja, das, was du angesprochen hast, war das. Seine Mannschaft hatte die Möglichkeit, glaube ich, um das ist es gegangen, die 100-Punkte-Rekord einzustellen. Und Juve war schon lange zuvor Meister. Ja. Aber Conte hatte nur Ziel, neue Rekorde, neue Titel. Also er will alles knacken, was es zu knacken gibt. Und da ging es speziell im letzten Spieltag darum, dass Buffon sich erlaubt hat, zur Videoanalyse für den letzten Spieltag, wo sie quasi die 100 Punkte knacken konnten, zu spät gekommen ist. Und er hat da Buffon vor der gesamten Mannschaft zur Sau gemacht. Setz dich nieder, Gianluigi, ich will kein Wort mehr hören von dir, ausgerechnet von dir, von allen Leuten hier, hätte ich das nicht von dir erwartet, mit dem Präsidenten über Boni zu verhandeln, anstelle da mit uns in der Videoanalyse zu sitzen. Du bist eine absolute Enttäuschung, eine Schande, genau wie der Rest von euch allen, von euch Schwachköpfen. Haut ab und raus mit euch. Und dann hat er die ganze Mannschaft aus der Wiederanalyse geschmissen.
Ja, das ist geil.
Weil Buffon so spät gekommen ist. Also ja, sie nannten die Umkleide während der Conte-Zeit zu Juves-Zeiten Cap Karneval, weil er so viele Gegenstände während der Halbzeitansprache durch die Kabine geschleudert hat. Also, man kann sich da schon ein bisschen Einblicke verschaffen, wie der liebe Herr Conte tickt.
Das ist echt krass, ne? Wenn du den nämlich auf der Pressekonferenz oder so erlebst, der kommt ja schon ein bisschen süß sogar rüber mit seiner Lache, so hihihi, der lacht ja so ein bisschen fraulich schon, habe ich das Gefühl, so, ne? Und keine Ahnung, kommt da total human, menschlich und lieb rüber und dann ist er da voll das Monster in der Kabine, ne?
Ja, ja. Was auch noch zur Kabine, das möchte ich nur kurz anmerken. Zu Conte gehört es zu den Ritualen, egal bei welcher Mannschaft das er ist, dass er Zeitung, die ganze Kabine mit Zeitungsartikeln vollklustert. Und alle negativen Zeitungsartikel, die sammelt Conte zusammen. Viele Trainer ignorieren ja das komplett oder sagen dann, sie wissen nicht, sie lesen keine Zeitung, das interessiert sie alles nicht. Mhm. Clustert die ganze Kabine voll mit negativen Sachen. Und dann sagt er, wenn wir wahre Männer sind, müssen wir rausgehen und beweisen, dass das alles Bullshit ist, was die Leute schreiben, und wir beweisen ihnen das Gegenteil. Und so schafft das quasi, wie Mourinho das auch gemacht hat, das wir gegen dieses Gefühl, wir gegen alle dort darzustellen und so die Mannschaft geistig zu stärken.
Das ist Teambuilding und Motivation in einem, ne? Kannst du sagen.
Diese genau, da auch mal über Juventus-Zeit gesagt, zu dieser Zeit, wenn er gesagt hätte zur Mannschaft, lasst uns vom Dach springen, wären alle gesprungen.
Ja, aber so muss es sein, René, weil letzten Endes zum Beispiel, wenn du auch so Trainer wie Klopp anguckst, da sagt jeder Spieler, ich würde sterben für diesen Mann, ne? Also das spürst du auch auf dem Feld. Und große Trainer haben nun mal diese Fähigkeit, dass sie ihre Spieler so einfangen, dass sie wirklich für sie sterben würden. Und ich glaube, erst dann kannst du auch richtig große Sachen erreichen. Ne? Ja. Von daher ist das auf jeden Fall eine sehr positive Charaktereigenschaft von Conte. Aber lass uns mal noch auf die taktische Kompetenz des ehemaligen Juve-Sechsers eingehen. Und zwar, was wir auf jeden Fall ja schon mal sagen können, Contes Mannschaften waren eigentlich durchweg alle bärenstark in der Defensive, oder?
Ja, absolut. Also das kann man schon, das kann man schon so sagen. Auch wie ähnlich wie Sarri hat sich auch Conte einige Sachen von der Trainerlegende Arrigo Sacchi abgeschnitten und hat vor allem da auch sehr, sehr viel Wert auf taktische Disziplin und defensive Stärke da gesetzt und durch das ist auch Contes Juventus defensiv sehr, sehr stark gewesen und auch Chelsea zumindest im ersten Jahr.
Genau. Und eine weitere Eigenschaft, die wir auf jeden Fall konstatieren können, ist, dass Conte es definitiv schafft, aus seinen Spielern das Maximum rauszuholen, wie man zum Beispiel jetzt bei der Europameisterschaft gesehen hat, als er eigentlich die schlechteste italienische Nationalmannschaft meiner Meinung nach aller Zeiten trainierte und wir erst im, wann war es, im Viertelfinale gegen Deutschland sind wir, glaube ich, rausgeflogen, im Elfmeterschießen.
Ja, ja. Ja? Ja, da hat sich ja gar keiner was erwartet gehabt, das war dann eigentlich deutlich besser als andere, wo Italien dann schon in der Gruppenphase rausging.
Genau, genau. Und er einfach die Stärken und Schwächen des Spielers erkennt und auch manchmal diese Kreativität besitzt, beispielsweise einen Flügelstürmer im Mittelfeld oder sowas einzusetzen, ne?
Ja, genau. Ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel Ceccarini genau. oder auch Victor Moses, den er dann plötzlich zum Rechtsverteidiger gemacht hat vom rechten Flügel und der dann sehr, sehr gut funktioniert hat. Oder auch Spilicueta auch zum Beispiel. Also ja, da gibt es schon eine Vielzahl an Beispielen, genau, dass das Conte, wie du es richtig gesagt hast, da aus dem Spieler auch das Maximum rausholt und vielleicht auch neue Sichtweisen hat auf den Spieler.
Genau, und er auch wirklich diese Spieler in ihrer Karriere sehr weit nach vorne gebracht hat, weil wenn ich mir Victor Moses unter Conte anschaue und vor Conte und nach Conte, das ist gar kein Vergleich. Jetzt kickt er irgendwo in der türkischen Liga rum. Vorher wurde er ständig ausgeliehen, hat nichts auf die Reihe bekommen. Und unter Conte war er einer der besten Rechtsverteidiger der Liga gewesen. Also das ist schon sehr, sehr auffällig, dass Conte einfach dieses Händchen hat, das Maximum aus seinen Spielern herauszuholen. Was man auch sagen kann, ist, seine Teams sind meistens extrem effektiv. Würdest du das unterschreiben?
Ja, würde ich schon so sagen. Ja, also ne? Das kann man schon sagen. Also Conte hat es sehr, sehr oft geschafft, auch mal ein 1-0 drüber zu bringen.
Genau, das war eigentlich ein typisches Ergebnis für ihn, ne?
Ja, genau. Und mehr musste auch nicht sein. Da kommen wir wieder auf den Siegertypen zurück. Es ist vollkommen egal. Ein 1-0 ist genauso schön wie ein 7-0. Es bringt 3 Punkte und das ist das Ziel von Conte.
Genau, das ist richtig. Und da er defensiv so stark ist, braucht er auch nur ein Tor zu schießen. Und was ich sehr bezeichnend fand, in der Saison, als Chelsea Meister geworden ist mit ihm, war sein Team das Team, was am wenigsten aufs Tor geschossen hat. Und trotzdem sind die Meister geworden, ne?
Krass.
Das ist krass, ne?
Also, das ist richtig krass.
Ja, ja, das hat mich richtig überrascht, als ich das gelesen habe. Und deswegen, ich hatte mir damals, also es hat mich total begeistert, ja, dass er mit dem Blues Meister geworden ist, vor allem, weil er sehr durchwachsen in die Saison gestartet ist. Er hat aber dann schnell reagiert, hat dann erkannt, okay, also sie haben gegen Arsenal böse auf den Sack bekommen, das weiß ich noch. Chelsea hat sie richtig krass auf den Sack bekommen gegen Arsenal. Ich glaube, die haben 3-0 verloren, die waren chancenlos. Und dann hat Conte auf ein 3-4-3 umgestellt. Und ich war eigentlich jemand, der das 3-4-3-System verabscheut hat. Ja, aber Conte hat es wirklich geschafft, mit diesem System alles auseinanderzunehmen und wurde dann am Ende Meister. Und taktisch gesehen fand ich es halt krass, dass er mit diesem eigentlich eher offensiven System defensiv so stark stand. Ne? Also in der Defensive hatte man 5-4-1, man hat kein Pressing gespielt, worauf sich die Inter-Fans jetzt auch einrichten können. Unter Conte wird nicht gepresst, es wird tief gestanden und dann schnell in die Spitze gespielt, also sehr schnelles Umschaltspiel hatte er dann auch bei den Blues. Die Außenpositionen, ne, die haben ja Victor Moses inne gehabt und Alonso, den wir noch aus den Florenz-Zeiten kennen. Ne? Mhm. Und wir wissen ja, Alonso ist nicht der Schnellste. Und es war halt total auffällig zu sehen, dass beide Außen sehr, sehr vorsichtig nur nach vorne gegangen sind. Die haben sich erst richtig in den Angriff offensiv mit eingeschaltet, wenn der Gegner tief stand und die Gefahr nicht so hoch war, schnell ausgekontert zu werden. Erst dann haben die sich eingeschaltet. Vorher ganz sensibel die Position gehalten und abgewegt, gehe ich nach vorne oder bleibe ich da. Ne? So. Und dann hatte der vorne Diego Costa und Hazard und Willian, die alle drei bärenstark im 1 gegen 1 sind. Diego Costa natürlich auch einer ist, der die Bälle halten kann. Und das war halt ziemlich klug, weil die ganze Mannschaft von Chelsea musste meistens gar nicht mit aufrücken, weil alle drei vorne 1 gegen 1 gehen konnten und in der Lage waren, zu dritt jedem Gegner weh zu tun da vorne. Ne? Das war natürlich ein Riesenplus von Conte und ich weiß halt nicht, ob er das bei Inter jetzt auch vorfindet, weil wenn ich mir da momentan die Offensive angucke, okay, Lukaku ist noch nicht da, aber gehen wir mal davon aus, er kommt, ja, dann hast du eigentlich auf den Außen momentan nur Politano, der vielleicht halbwegs in dieses Schema passt. Oder?
Ich habe eher das Gefühl, dass er es ähnlich spielen wird, wie er es bei Juventus gespielt hat, und da hat er oft dann nicht das 3-4-3 gespielt, sondern das 3-5-2. Ja. Und für mich deutet er ein bisschen mit den Verpflichtungen von Dzeko, Lukaku und Lautaro Martinez ein bisschen darauf hin, dass er es vielleicht anfangs mal mit dem 3-5-2 versuchen wird.
Ja,
das kann ist meine Einschätzung jetzt momentan.
Ja. Nee, also da hast du schon recht. Ich sehe das aktuell genauso, deswegen glaube ich auch nicht an 3-4-3, sonst obwohl Inter ist auch die ganze Zeit an Nicolas Pepe dran, ne?
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich den Gerüchten Glauben schenken kann. Inter will keine 50 Millionen für Barella locker machen, aber 90 für Pepe.
Ja, das ist auch
recht. Ich weiß nicht, das ist den Journalisten möchte ich mal sehen, der was das schreibt. Lass mich mal gerne eines anderen überraschen. Pepe ist natürlich mega, mega Flügel, aber dass jetzt plötzlich 90 Millionen dann für Pepe raushüpft. Mhm. Was auch zum Taktischen sehr interessant ist, was Conte hat mal eine Aussage getroffen, was er von Conte hält oder vom Trainieren von Conte. Und er sagt, ich lasse niemals Conte trainieren. Niemals. Ich halte den Conte für eine Option, wenn man schnelle Spieler hat, Spieler, die sehr, 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 sehr schnell sind. Und für mich sind andere Aspekte im Training viel, viel wichtiger. Was machen wir, wenn wir den Ball haben, und was machen wir, wenn wir in der gegnerischen Hälfte sind? Wie bereiten wir unsere Angriffe vor? Also er sagt, er schenkt im Training keine Sekunde einem Konter eine Aufmerksamkeit.
Das
ist eigentlich ein interessanter Aspekt, dass er diese Aussage da getroffen hat mal.
Krass, vor allem weil Chelsea echt sau starkes Umschaltspiel hatte damals.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist krass. Gut, war krass, ja. Lag aber vielleicht auch einfach an der Klasse von Hazard, Willian und Douglas Costa, dass das einfach auch gefluppt hat und dann eben diese defensive Meisterleistung, ja, die Conte nun mal hat, dass das sich einfach kombiniert hat miteinander. Das kann natürlich sein. Aber ja, definitiv. Mhm. Was ich auch noch interessant finde, das Aufbauspiel, weil bei Chelsea hatte er da David Luiz, der absolute Aufbauspieler war, und flankiert wurde jetzt eher von zwei weniger im Aufbauspiel starken Innenverteidigern. Was denkst du, wer könnte bei Inter die David Luiz-Rolle einnehmen? Weil ich bin mir da momentan ein bisschen unsicher. Ich finde, Godin ist jetzt auch nicht gerade der typische Aufbauspieler. Und ja, wer siehst du da von denen? Das würde mich jetzt erstmal interessieren.
Eher noch De Vrij, würde ich sagen. Obwohl ich finde, dass die anderen beiden prinzipiell vom Typ Innenverteidiger höheres Niveau haben, aber ich traue es ihm am ehesten in der Spieleröffnung zu. Skriniar hat zwar eine sehr, sehr hohe Passgenauigkeit, aber der spielt auf sehr, sehr viele Bälle über kurze Distanzen, durch das jetzt nicht wie Bonucci Bälle über 60, 70 Meter, lange hochgeschlagen. Ja, wird ein interessanter Aspekt. Also ich will mich jetzt auch nicht hundertprozentig festlegen, also tut mir auch etwas schwer, da die perfekte Mischung zu finden. Ich habe auch zuerst mit dem Christoph Mick, mit unserem Inter-Experten gesprochen, und habe euch gesagt, wer da jetzt aktuell auch für die Backup sein soll, denn wenn du eine Dreierkette fährst, musst du auch mindestens noch zwei, also meiner Meinung nach, zwei hochwertige Backups haben, dann braucht er ja nur einen Godinischen 33, der mal ein paar Wochen ausfallen, und dann hast du noch einen Gesperrten. Ja, momentan ist zwar Miranda noch da, aber der soll ja gehen. Ranocchia ist eher Minigolfspieler als Fußballprofi.
Ja.
Und bei Bastoni weiß man jetzt noch nicht, ob sie ihn nochmal ausleihen wollen. Also für mich ist da noch ein bisschen Handlungsbedarf auch. Obwohl die drei
Ja.
natürlich sehr, sehr stark sind und ein Mega-Trio bilden können, aber in der Tiefe muss da noch was kommen für mich. Also kannst vielleicht auch einen Innenverteidiger holen, der sehr, sehr spielstark ist, wäre vielleicht eine interessante Variante. Angeblich ist ein Bonucci am Markt, haben wir ja auch vorhin angesprochen.
Ja,
Für mich
ja,
zwar
ja.
nicht, aber ja,
Ja,
wenn
das
man
wäre
den Medien
natürlich der
Glauben schenke.
Super-GAU, ne? Das wäre der
Ja.
Super-GAU. Aber es ist gerade schwierig zu glauben, ne? Wie wir eben schon
Ja,
gesagt haben, so
schwer.
bei Barella kriegen sie es nicht mehr hin. Und der jetzt sogar die Roma soll jetzt das Rennen anführen um Barella, was mich ja echt krass überrascht. Aber das ist eine andere Geschichte, da können wir
Ja.
vielleicht ein andermal drauf eingehen.
Ja.
Dass sie sich einen Bonucci leisten, ist da schon
Barella.
eher. Ja. Was ich aber sagen muss, Skriniar hat unter Giampaolo den aufbauenden Spielerpart bei Sampdoria gespielt. Du weißt, wir beide haben schon mal diskutiert darüber, wo du der Meinung warst, nein, ist kein Aufbauspieler in deinen Augen, weil du ihn halt auch eher bei Inter im Fokus hattest. Ich habe ihn bei Sampdoria damals gesehen, da war er der aufbauende Part. Jetzt ist die Frage, ob er unter Conte der aufbauende Part wird, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir. Also wenn du einen Godin da hast, dann muss der eigentlich zentral aufgestellt werden, ne?
Eigentlich schon, ja. Für mich gibt es allein von der Hierarchie muss er eigentlich in der Mitte stehen.
Eigentlich schon, eigentlich
Ja.
schon. Und Godin ist
Also, ja.
jetzt zwar sicher im, also er ist sicher im Aufbauspiel, aber du brauchst von dem jetzt keine Wunderdinge zu erwarten, ne? Das ist halt das. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen. Was da rauskommen wird, auf jeden Fall. Auf der 6 hat er bei Chelsea zwei sehr zweikampfstarke Sechser gehabt. Also er hat da nicht mit einem typischen Register gespielt. Auf der einen Seite hatte er Kanté, ne, den kennen wir alle,
Ja,
Zweikampfmonster,
Monster.
Antizipationsmonster, aber eigentlich auch kein klassischer Register. Und daneben hat meistens Matic verteidigt, der ebenfalls eigentlich kein Register
Holzfuß.
ist. Genau. Eigentlich auch eher so eine Zweikampfmaschine. Und
Ja.
wenn ich mir jetzt Inters Sechser angucke, was denkst du, wer wird diesen Part da spielen?
Naja, sehen Sie nicht.
Sind sie nicht.
Ja, Brozovic ist auch eher der typische Ballverteiler. Ja, man liest auch
Ja,
immer wieder, Inter wäre ein Vidal dran. Das wäre für mich schon so eine Kategorie Spieler, der das
Ja.
übernehmen könnte.
Ja.
Klar ist Niangolan natürlich auch ein Zweikampfmonster, aber er hat eher den offensiveren Part im Normalfall und Conte soll jetzt auch noch nicht 100% überzeugt sein für ihn. Vielleicht kann er das ja im Training machen und Conte, wie wir es vorher angesprochen haben, sieht in Niangolan wieder was andere nicht gesehen haben und bringt ihn dann plötzlich auf der 6. Also bei Conte muss man sich auch überraschen lassen. Also der
Ja,
zieht auch gerne mal Sachen aus dem Hut, mit denen man vielleicht nicht unbedingt gleich rechnet. Aber mich hat es auch überrascht. Das wäre für mich auch wieder eher dann für das 3-5-2 passen, der bei Juve gespielt hat, wo dann Sensi eventuell die Pirlo-Rolle übernehmen könnte, natürlich mit weniger Qualität. Also Sensi hat natürlich nicht die Qualität von Pirlo, aber ist eher so der technisch beschlagene, ja, der tiefstehendere Sechser. Ja, für mich deutet da vieles auf den 3-5-2 hin und dann wäre es auch, dann hätte auch der Transfer von Sensi wird für mich dann Sinn ergeben.
Okay. Lassen wir das mal so stehen. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Dann lass uns mal zu den negativen Aspekten kommen. Du hast ja eben schon angedeutet, Conte ist einer, der sehr viel von seinen Spielern verlangt, René.
Ja,
Jetzt
genau.
machen wir uns mal bewusst, du hast eine Doppelt- oder Dreifachbelastung. Wie siehst du da in puncto Regeneration, auch mentale Regeneration, Contes Sensibilität.
Ganz, ganz schwierig und das sind für mich auch die Schattenseiten von Conte. In seiner ersten Saison bei Chelsea hatte er keine Doppelbelastung. Das ist ihm dann nachher auch mit seinem hochintensiven Trainingsregime, das er da vorhat und nicht nur in der Vorbereitung, sondern über die ganze Saison hinweg, ist ihm das dann zum Verhängnis geworden. Der hohe Einsatz im Training, den er von jedem Spieler abverlangt, ist dann mit der Doppelbelastung für Chelsea dann zu viel geworden. Und er ist dann mit dem Level nicht zurückgegangen. Durch das kam es zu vielen Verletzungen dann auch. Und es ist klar, wenn du wenig rotiert, ist das natürlich auch anfälliger. Inter hat jetzt, muss man dann auch fairerweise sagen, einige ältere Spieler, auch die Jahrgänge, die jetzt da genannt werden, Dzeko und Godin, also das sind Leute, die eher mal Pause brauchen. Conte ist da eher nicht der typische Mann, der da seinen Spielern sehr viel Pausen gönnt und rotiert eher weniger. Das ist sicher einer seiner Nachteile jetzt als Trainer speziell. Es gibt jetzt noch
Ähnlich wie bei
andere.
Sari, ne? Ähnlich wie bei Sari mit der
Ja,
Rotation, ne?
ähnlich wie bei Sarri. Ja,
Weißt du,
genau.
was noch ähnlich ist wie bei Sari? Er hält auch manchmal viel zu lange an seinen Entscheidungen fest und scheint auch so ein bisschen stur zu sein, obwohl es manchmal sehr offensichtlich ist, ne? Ich meine, klar, in der Meistersaison hat er schnell registriert, okay, ich komme hier nicht weiter mit meinen taktischen Entscheidungen. Aber in der zweiten Saison gab es eine Phase, als Chelsea ohne richtigen Stürmer aufgelaufen ist, da hat er mal Hazard vorne reingestellt oder mal Pedro und hat mehrere Spiele gemerkt, es funktioniert einfach nicht. Ja? Selbst Hazard meinte im Interview, unsere langen Bälle werden direkt abgefangen, wir haben keinen, der vorne den Ball festmachen kann. Ja? Und Conte hat sich das Ganze 3, 4 Spiele lang gegeben, sodass teilweise bis zu 12 Punkte dadurch verloren gegangen sind, obwohl jeder erkannt hat, dass es nicht klappt einfach. Ne? Und dass er auch von seinem System gar nicht abgerückt ist bei Chelsea in der zweiten Saison. Und ich habe in dem Punkt auch mal unseren Chelsea-Korrespondenten angesprochen, was er denkt, woran es auch gelegen hat, dass Conte im zweiten Jahr bei Chelsea gescheitert ist, weil die sind ja nicht mal in die Champions League eingezogen. Ne?
Ja.
So, dann spiele ich die Audionachricht von ihm noch ab. Dann haben wir das auch drin. Ah, hier.
Die Gründe, warum Conte gescheitert ist, war zum Ersten, dass wir keine guten Spieler verpflichtet haben. Da war vieles dabei, was unnötig war. Beispielsweise Morata für 70 Millionen geholt, der nicht viel gerissen hat. Und ja, der hat halt seine Wunschspieler nicht bekommen, die er hatte. Und dementsprechend hat sich Chelsea im Vergleich zum Vorjahr nicht steigern können in puncto Personalie. Da hat er auch immer vorher halt gewarnt und genau. Und das Problem war auch, dass die anderen Teams auch natürlich stark waren in der Saison. City ist ja Meister geworden, Tottenham hat eine überragende Saison gespielt und da haben wir einfach viel Pech gehabt. Ja, natürlich auch sehr, sehr defensiv gespielt. Ich erinnere mich an das Spiel gegen City, da hatten wir nicht einen Torschuss gehabt. Und so kannst du dann nicht auftreten. Und in der Summe kam es dann auch dazu, dass einige Fans, aber auch, wie es scheint, der Vorstand nicht mehr so hinter Conte stand und das auch auf jeden Fall die Gründe waren, warum man sich getrennt hat. Was man noch hinzufügen muss zu Conte, der hätte sich klar mit der Personalentscheidung Costa getäuscht. Also den konntest du in der zweiten Saison nicht ersetzen, nicht mit Morata. Der hat einfach gefehlt und das war so der erste Moment, wo man an ihn gezweifelt hat, warum macht er das? Warum hat er so einen wichtigen Spieler wie Costa sozusagen rausgeekelt aus der Mannschaft, so dass er gewechselt ist. Ich habe ja die defensive Spielweise angesprochen. Die war nicht nur gegen stärkere Mannschaften so, wo man es eventuell verstehen könnte, weil da ist ja ordentlich Qualität in der gegnerischen Mannschaft. Was man nicht verstanden hat als Chelsea-Fan und wahrscheinlich auch im Vorstand ist, dass man jetzt in Watford antritt und sich da hinten reinstellt. Obwohl man eigentlich, wenn man die Teams vergleicht, wir uns nicht fürchten sollten und eher Watford, also eher die kleineren Mannschaften, ich will jetzt keine Mannschaft kleinreden, aber eher die sich erstmal hinten reinstellen müssen und nicht wir als klarer Favorit. Und das war nicht nur einmal so, das war schon sehr, sehr oft so in der Saison und dementsprechend haben wir auch die Spieler dann noch verloren.
Jo, vielen Dank an Köln, an Sherwin Mosseidi für die
Vielen
Einschätzung.
Dank.
Ja, und ist natürlich, also das war wirklich krass damals mit Diego Costa, der hat den damals, hat er auf einmal keine Rolle mehr gespielt. Keiner wusste so richtig, was da los war. Mhm. Und ich weiß nicht, also wie du siehst, Schein konnte auch mit seinem Charakter anzuecken und hat manchmal vielleicht auch nicht das Händchen, so schwierige Typen zu handeln. Weißt du, wie ich meine? Und da denke ich jetzt ganz speziell an Nainggolan bei Inter.
Oder Icardi, der ist auch noch nicht weg.
Oh, wie konnte ich den vergessen, ja.
Da ist ja Nainggolan Sonnenschein dagegen. Ja. Conte ist allgemein. Natürlich sind die ganzen Sachen schon wieder ein bisschen verjährt, aber ich möchte sie jetzt noch kurz trotzdem ins Spiel bringen, weil es da auch teilweise Verurteilungen sogar gegeben hat. Und zwar zwei Dinge sind Conte auch ein Leben lang nachgehangen. Und zwar das eine war die Dopingvorwürfe gegen seine Person. Ein Sachverständiger damals vor Gericht war es praktisch sicher, dass diverse Spieler größere Mengen von EPO genommen haben und darunter auch Conte. Er streitet diese Vorwürfe zwar bis heute ab und der angeklagte Teamarzt wurde damals in letzter Distanz freigesprochen, aber nur weil diese Taten verjährt waren. Und das zweite zur Manipulation war damals, wie er bei Siena war. Mhm. Da gab es Partien vor 2011. Er hat quasi von einer Manipulation gewusst, hat selbst nicht daran teilgenommen, aber hat sie nicht gemeldet, wurde der Vorwurf. Und doch berechtigt die das Nichtmelden einer Straftat oder einer Manipulation ist natürlich strafbar und wird sanktioniert. Und Conte ist damals sogar verurteilt worden und war 4 Monate an der Seitenlinie gesperrt. Also er ist verurteilter Manipulationstäter.
Wow, wow, kriminelle Vibes im Interlager.
Ja. Also ich denke, wir haben Conte auch als Typ, ist einfach ein geiler Trainer, aber er hat natürlich auch seine Schattenseiten, wie so jeder Trainer, und wir haben da in dem Porträt müssen wir auch alles behandeln. Ich erwarte ein starkes Inter, um es kurz zu machen, nächstes Jahr mit dem neuen Conte als Gesicht der Mannschaft. Und zum Abschluss von Conte möchte ich trotzdem nochmal seine Worte, weil das für mich die geilste Aussage aller Zeiten war, die er jemals getroffen hat. Ich habe es einmal schon erzählt, glaube ich, vor 4 Monaten im Podcast, als er damals die Champions League Wünsche der Juventus-Fans zurückgewiesen hat, sagte Conte damals: Man kann nicht mit 10 Euro in der Tasche in ein Restaurant essen gehen, in dem ein Menü 100 Euro kostet.
Da hat er recht, das hat er sehr gut erkannt. Ja, absolut. Also wenn wir jetzt mal beide Trainer also konstatieren, was sie ihren Mannschaften bringen. Wir haben auf der einen Seite Conte bei Inter, wir haben auf der anderen Seite Sarri bei Juve. Wenn wir jetzt da ein kleines Fazit ziehen möchten, ja, wenn wir jetzt eh gerade bei Conte sind, du hast schon gesagt, wir erwarten ein starkes Inter unter Conte. Ich gehe auch davon aus, dass Antonio Conte definitiv ein Update ist zu Spalletti, Luciano Spalletti, ohne da despektierlich zu wirken. Aber da sind wir uns eigentlich einer Meinung, René, dass er auf jeden Fall eine Bereicherung ist für Inter. Aber trotz alledem, wir haben ja auch schon bei den Fragen unserer Followern darauf geantwortet, dass wir jetzt beide nicht gerade überzeugt sind, dass sie direkt um den Scudetto mitspielen, ne?
Nee, also ja, Stand jetzt ist das momentan für mich auch noch kein Thema. Da müssen wir mal den Transfermarkt abwarten, genau, wie sich das Ganze wirklich entwickelt und ja, mal genau schauen. Ja, Conte startet jetzt gleich mal mit Doppelbelastung rein mit der Champions League. Die Erwartungshaltung ist natürlich auch
extrem
immens an ihn. Ja, es wird nicht leicht. Und die Konkurrenz in Italien ist natürlich auch Mörder. Also Neapel hat gerade zur schwarzen Bestie Koulibaly noch Manolas dazugeholt. Das wird mal in einem Verteidiger-Duo. Also dann und Trainer an der Seitenlinie wie Ancelotti. Also so liebe Tifosi, wir können die Sicherheitsgurte schon anschnallen, denn nächstes Jahr, da geht mal richtig die Post ab.
Und dann hast du noch James, der wo der Vater vor wenigen Tagen schon angedeutet hat, dass James eigentlich nur nach Neapel will. Also es ist wirklich nur eine Frage der Zeit und eine Frage der Ablösesumme. Wann der Kolumbianer dann das Team von Ancelotti verstärken wird. Und alter Schwede, ey, da also ich sehe da auch Neapel, ganz ehrlich, ich würde mich sogar, auch wenn ich Sarri schätze, ja, Aber also momentan muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das wirklich passiert, was wir denken, also dass dann nachher noch so, weißt du, irgendein krasser Mittelstürmer oder noch ein krasser Flügel kommt bei Neapel. Puh, also ich sehe Neapel nicht weit weg von Juve, gar nicht weit weg. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das richtig eng wird da zwischen Sarri, Ancelotti und Conte, denke ich nicht, dass er mit Inter bei den beiden mithalten kann. Bis dato.
Genau. Ja.
Aber wir müssen halt nur mal jetzt eine Momentaufnahme machen, liebe Tifosi. Genau. Wenn der Mercato rum ist, dann werden wir eh noch mal drauf eingehen und unsere Prognose abgeben. Aber wir müssen halt jetzt mit dem Status quo klarkommen und daher, Das sind unsere Einschätzungen. Und ja, René, Also von mir aus... können wir Schluss machen, oder?
Wir haben für zwei Trainer jetzt schon knapp eine Stunde gebraucht. Ja. Ich würde sagen, wir bedanken uns jetzt noch bei unseren Partnern. Genau. Italian Football Deutsch, Milan Total, Milan Total TV, Serie A aktuell, 90plus.de, auch One Football, will ich an unseren Partner zählen, denn die haben unseren Podcast auch jetzt schon zweimal hochgeladen. Und Juventus Club DOC Vienna. Und dann würde ich sagen, könnt ihr euch freuen in der nächsten Woche dann, dass wir dann die anderen Trainer, Gianpaolo auf jeden
Marco
Fall.
Marco Gianpaolo, genau.
Ja, Fonseca, dann auch Ancelotti ein bisschen mit einbauen, natürlich, obwohl der jetzt schon länger da ist, aber auch Gasperini und Inzaghi. Also wir werden immer wieder was rausknallen für euch.
Genau, also bleibt gespannt, liebe Tifosi. Unsere Coglioni sind geladen, jederzeit. Also wir werden jederzeit was rausknallen. Nächste Woche ist dann wieder soweit. Und bis dahin, bleibt wacker, bleibt gesund und ja. Dann würde ich sagen, alla prossima. Bis dann.
Ciao.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.